Wir wollen mit einem Tuk-Tuk durch Sri Lanka brausen. Dafür hat uns Shalita in der letzten Folge eine Einführung und Fahrstunde gegeben. Und bevor es heute losgeht, müssen wir noch kurz eine Sache klarstellen. Wir erzählen unser Abenteuer in diesem Podcast nach. Wir waren unterwegs im November 2021. So, jetzt kann es aber wirklich losgehen.
Wir haben unruhig geschlafen. Die Aufregung war dann doch etwas zu groß. Aber jetzt ist es endlich soweit. Wir haben unser Gepäck im Tuk-Tuk verstaut und stehen in den Startlöchern.
Die erste Station auf unserer Route ist Anuradhapura, eine alte Königsstadt im nördlichen Landesinneren. Von Colombo aus ist das aber viel zu weit für einen Tag, deswegen wollen wir auf halbem Weg übernachten. Vor uns liegen 140 Kilometer. Die Herausforderung ist aber erstmal nicht die Distanz, sondern der Hauptstadtverkehr am Montagmorgen.
Und aller Anfang ist wie bekanntlich schwer. Ich muss erstmal wieder reinkommen ins Fahren. Dass wir direkt mittendrin sind im Chaos, macht das nicht unbedingt einfach. Aber hey, andererseits muss ich es jetzt wirklich direkt hinkriegen. Ein Unfall am ersten Tag wäre kein gutes Omen.
Und während uns Paul voll konzentriert aus der Stadt rauslotst, kann ich mal ein paar Worte über Tuk-Tuk Rental verlieren. So heißt die Firma, über die wir unser Tuk-Tuk leihen. Eine echt coole Firma. Zum einen ist das Team super nett und hilfsbereit. Wir kriegen einen tollen Service rund um unser neues Gefährt und die Abenteuer, die wir damit erleben wollen. Zum anderen ist der Ethos von Tuk-Tuk Rental bemerkenswert. Die Firma besitzt nämlich keine eigenen Tuk-Tuks, sondern vermittelt die von Locals. Denn wie gesagt, das Tuk-Tuk ist das Gefährt des armen Mannes. Und selbst das vergleichsweise günstige Gefährt bedeutet eine riesige finanzielle Belastung. Wir und alle anderen Kunden von Tuk-Tuk Rental helfen jetzt dabei, diese abzubauen. So hat jeder was davon.
Finden wir super. Und die Locals finden es super, einen weißen Mann am Steuer zu sehen. Wir kriegen verwirrte Blicke zugeworfen, die Leute winken uns zu, rufen uns nach oder sagen mit ihrer Hupe Hallo. Normalerweise sitzen die Touris ja immer nur hinten drin. Zwischendurch stehen wir an einer Ampel. Die sind hier übrigens eine echte Rarität. Jedenfalls steht neben uns ein Tuk-Tuk. Der Fahrer grinst mich an und fragt, ob ich fahre. Naja, offensichtlich schon. Dann fängt er an, immer noch grinsend, mir die Schaltung zu erklären. Was denkt er denn, wie wir hierher gekommen sind? Ich bin ja schon gefahren.
Wir kommen gut voran, auch wenn die Strecke erstmal nicht weniger aufregend wird. Und auch für mich hinten auf der Rückbank bedeutet das Fahren Dauerbelastung. Ich muss zwar nicht selbst fahren, fieber aber trotzdem an jeder Kreuzung und bei jedem Überholmanöver mit.
Von letzteren gibt es allerdings mit einem Tuk-Tuk nicht besonders viele. Denn auch außerorts sind wir mit maximal 40 km/h unterwegs. Das ist zum einen die erlaubte Geschwindigkeit für Tuk-Tuks, viel schneller können die aber eh nicht fahren. Deswegen werden wir jetzt, heil aus der Stadt raus, durchgehend überholt. Wir cruisen also ganz gemütlich mit unseren 40 ganz links am Straßenrand entlang und die Kilometer ziehen dahin.
Guten Morgen! Wir haben unseren ersten Tuk-Tuk-Tag gut hinter uns gebracht und sind früh schlafen gegangen. Erholsam war die Fahrt nicht. Gestern hatten wir die ganze Fahrt über das Meer auf unserer linken Seite. Heute tauschen wir den Strand gegen heißes, trockenes Flachland. Bevor wir aber die vielen kleinen Orte hinter uns lassen, die uns gestern den ganzen Tag über begleitet haben, haut Paul uns die erste Schramme ins Tuk-Tuk. Wir fahren auf einer Straße, wo die linke Seite komplett zugeschüttet ist, anscheinend mit Kies von einer naheliegenden Baustelle. Dass hier zwei Autos aneinander vorbeifahren können, klappt natürlich nicht immer.
Und weil ich die Dimensionen von unserem neuen Dreirad noch nicht ganz drin habe, ist es dann doch ein bisschen zu eng und es knallt. Aber halb so wild, der Kratzer ist schnell vergessen, denn wir fahren plötzlich durch Elefantenterritorium, anscheinend. Denn als wäre es das Normalste auf der Welt, stehen am Straßenrand immer mal wieder Elefantenwarnschilder, wie die Wildwechselschilder in Deutschland. Und damit die Dickhäuter nicht auf die Straße kommen, stehen hier mannshohe Elektrozäune vorm Dickicht. So früh hatten wir noch gar nicht mit Elefantenterritorium gerechnet. Aber wir haben natürlich kein Glück.
Dafür haben wir eine Begegnung, die sich im Laufe der Reise noch wiederholen wird. Wie von der Tarantel gestochen, springt eine Kuh direkt vor uns auf die Straße. Und zum Glück kann Paul schnell genug bremsen und weder uns noch der Kuh passiert etwas. Und bis auf ein paar winkende Kinder und verblüffte Imbissbesucher beim Mittagessen passiert auch sonst nichts Spannendes heute. Wir kommen heil und etwas erschöpft in Anuradhapura an.
und wir merken relativ schnell, dass es hier eigentlich nicht so viel zu sehen gibt. Die alte Königsstadt ist zwar voll mit Ruinen, aber ganz ehrlich, hast du eine gesehen, hast du alle gesehen. Außerdem sind viele von diesen Ruinen Tempel und da dürfen wir mit unseren kurzen Hosen nicht rein. Das ist ein bisschen blöd bei 30 Grad im Schatten. Eines Abends sind wir dann aber doch noch bei einem coolen Ritual dabei, und zwar am Sri Mahabodhi-Baum, einem der wichtigsten buddhistischen Heiligtümer der Insel. Der Legende nach hat Buddha unter dem Mutterbaum dieses Baumes seine Erleuchtung gefunden. Jeden Abend kommen hier Gläubige zusammen, um zu beten und Opfer darzubringen.
Aber wie gesagt, wir langweilen uns in Anuradhapura schnell und fahren deswegen weiter. Auf dem Weg zu unserem nächsten Stopp halten wir aber noch in einem weiteren Tempel. Und diesmal lohnt es sich. Nach einer sehr steilen Straße, die wir fast wieder rückwärts runterrollen, werden wir am Parkplatz von einer Affenfamilie begrüßt, die direkt sehr an unserem Tuk-Tuk interessiert ist. Nach einem schweißtreibenden Aufstieg über hunderte Treppen, die barfuß sehr heiß sind, erreichen wir den Tempel mit Stupa, Buddha-Statue und Aussichtsstein. Und was für eine Aussicht!
Während wir die Aussicht aber genießen, quatscht uns eine andere Besucherin an. Ob wir mit unserem Tuk-Tuk unten am Parkplatz stehen? Ja. Das Tuk-Tuk wurde anscheinend von den Affen gekapert und eine rote Flasche sei den Tieren zum Opfer gefallen. Unser Anti-Mückenspray. Na super. Und weil sowieso gerade ein Gewitter aufzieht,
und tatsächlich,
machen wir uns wieder auf den
Abstieg. Die Affen haben die eine Sache entdeckt, die wir im Tuk-Tuk gelassen haben. Zum Glück entdecken wir unser Mückenspray nur ein paar Meter entfernt auf dem Boden. Wenn auch nicht ganz unversehrt, ein Affe wollte anscheinend mal probieren und hat direkt in die Flasche gebissen. Die Flasche hat ihm anscheinend zum Glück nicht geschmeckt und wir konnten das Mückenspray, das jetzt ein paar Bissspuren hat, wieder einpacken.
Und nachdem wir unser Tuk-Tuk also zurückerobert haben, geht's weiter nach Sigiriya. Wir fahren in Richtung Süden und schon bald wird die Landschaft bergiger. Ganz viele steile Hügel ragen aus dem Boden und nach nur 2-3 Stunden stehen wir plötzlich vor dem Lion's Rock, einem riesigen, 180 Meter hohen Felsen. Der Lion's Rock ist UNESCO-Weltkulturerbe und hat eine lange Geschichte, beziehungsweise eher Legende. Hier die Kurzversion.
Wir befinden uns etwa im Jahre 500 nach Christus. Der König wird von seinem eigenen Sohn aus nichtköniglicher Ehe gestürzt. Der Gestürzte flieht nach Indien. Der neue König hat Angst vor einem Angriff und baut sich deswegen eine neue Hauptstadt. Auf einem riesigen Felsen. Das hätte so auch bei Game of Thrones passieren können. Jedenfalls verliert der neue König den späteren Krieg gegen seinen Vater und stirbt. Der neue, alte König zieht wieder in die alte Hauptstadt und überlässt die neu gebaute Stadt Sigiriya den buddhistischen Mönchen.
So sieht's aus. Aber wie es bei solchen Sehenswürdigkeiten so ist, kostet ein Besuch ordentlich Knete. Und für alle, die darauf keine Lust haben, gibt's direkt nebenan einen ähnlichen Felsen, von dem aus man einen super Blick auf den Lion's Rock hat. Genau das Richtige für uns. Ich lenke unser Tuk-Tuk also über eine kleine Sandpiste und wir machen uns an den Aufstieg. Nach den ersten 3 Stufen sind wir schweißgebadet. Außerdem haben wir ein wenig Sorgen, auf einen Skorpion oder eine Schlange zu treffen. Eben als wir uns auf den Weg gemacht haben, von unserem Hotel aus, sind wir an unserer Nachbarin vorbeigefahren und die war gerade damit beschäftigt, mit einem Besen ganz nebenbei einen riesigen Skorpion davon abzuhalten, auf ihr Grundstück zu rennen. Naja, morgen möchte Efi den Aufstieg früh im Dunkeln für den Sonnenaufgang nochmal machen. So viel aber vorweg, das wird leider nichts, denn morgens um 4 Uhr stehen wir am Tor unseres Hotels und das ist leider abgeschlossen. Wir haben den Schlüssel nicht und kommen also nicht von unserem Grundstück, können dafür aber noch ein paar Stündchen schlafen.
Ehrlich gesagt habe ich nicht ganz so viel geschlafen und vielleicht habe ich auch die ein oder andere Träne verdrückt, denn ich wollte wirklich, wirklich gerne einen Sonnenaufgang auf dem Pidurangala erleben. Aber zurück zum Aufstieg. Als wir gerade circa 20 Minuten Stufe um Stufe erklommen haben, stehen wir plötzlich vor einer großen Buddha-Statue. Genauer gesagt, dem größten liegenden Buddha aus Ziegel und Mörtel in Sri Lanka. Das können wir jedenfalls unserem Ticket entnehmen.
Etwa 10 Minuten später sind wir dann endlich oben. Pitschnass. Den letzten Teil mussten wir noch über größere Felsen klettern und drunter hindurchschleichen. Das ist ordentlich schweißtreibend bei dieser Hitze.
Aber wir waren nicht alleine. Denn die letzten 5 Minuten treffen wir auf einen Hund, der anscheinend Gefallen an uns gefunden hat und uns den restlichen Weg über begleitet.
Vielleicht will der Hund auch einfach nur die Aussicht genießen. Denn die ist es auf jeden Fall wert. Mitten aus dem dichten Wald ragt der Lions Rock in die Höhe. Die Luft ist erfüllt von den Rufen der Vögel und dem Summen der Insekten in den Bäumen unter uns. Und gerade so können wir auf dem Felsen vor uns die alten Ruinen sehen.
Jetzt ist vielleicht ein guter Moment, um mal über die Corona-Situation hier in Sri Lanka zu sprechen. Denn hier oben fällt uns definitiv der positive Aspekt der Situation auf. Es ist fast komplett leer. In meinen Recherchen zu interessanten Spots hier in Sri Lanka ist mir nämlich aufgefallen, dass es immer von Touristen dort wimmelt. In allen Instagram-Stories war gerade hier der Peter Rangala voll mit Menschen. Es war quasi kaum möglich, ein Foto zu schießen, ohne 10 fremde Personen drauf zu haben. Und eigentlich habe ich das Gleiche erwartet, aber bis auf 2, 3 weitere Menschen und, wie könnte das anders sein, einige Hunde, sind wir alleine. Leider hat die Pandemie hier natürlich auch ihre Spuren hinterlassen. Überall auf der Insel haben wir verlassene und verfallene Hütten und Bauten gesehen, die einmal Restaurants, Hotels oder Bars waren und jetzt vollkommen brach liegen und zugewachsen sind.
Das schmerzt natürlich nicht nur, weil wir so eine bisschen eingeschränkte Auswahl für unser Mittagessen haben, sondern auch, weil viele Existenzen von superlieben Menschen daran hängen. Viele Hotelbesitzer erzählen uns, dass wir die ersten Gäste seit 2 Jahren sind. Inzwischen geht es zum Glück wieder steiler bergauf und hoffentlich bleibt das auch so.
Nachdem wir hier in der Gegend noch ein paar düstere Höhlentempel besucht haben und uns von einem Mönch ein glücksbringendes Armband haben andrehen lassen,
geht es für mich wieder hinters Steuer. Wir wollen wieder ans Meer und fahren deswegen jetzt an die Ostküste. Dieser Teil der Insel ist, bis auf das bekannte Arugam Bay, nicht so krass touristisch erschlossen. Deswegen sind wir sehr gespannt, was uns dort erwartet. Gut 100 Kilometer fahren wir auf einer breiten und ruhigen Straße. Wir lassen die Hügel hinter uns und fahren wieder durch weite, saftig grüne Reisfelder. Ein guter Moment, um die Eindrücke aus unserer ersten Woche mit dem Tuk-Tuk zu sortieren.
Unser Roadtrip geht gut los. Wir haben richtig Spaß. Wir sind super selbstständig und können fahren, wohin wir wollen. Anhalten, wann wir wollen. Und das alles in unserem eigenen Tempo. Und was wir besonders cool finden, wir haben im Tuk-Tuk alle Vorteile von einem Moped. Zum Beispiel, dass man an der frischen Luft ist und alles um sich herum hören, riechen und schmecken kann, ohne die Nachteile von einem Moped. Wir sind geschützt vor Sonne und Regen und können viel entspannter sitzen. Vor allem ich.
Und wir sind zwar langsam unterwegs, ich habe aber beim Fahren gemerkt, dass das eigentlich ein Vorteil ist. Denn so bin ich nicht ständig damit beschäftigt zu überholen, sondern wir tuckern einfach ganz entspannt an der Seite entlang. Dabei kann ich dann auch was von der Landschaft mitkriegen, weil die ja nicht ganz so schnell an uns vorbeirast. Man kann also sagen, wir bereuen noch nichts. Und hoffentlich bleibt das auch so. So viel sei aber schon mal verraten. Die Straße und ihre Benutzer werden es uns dort nicht so leicht machen wie bisher.